Schön, seht ihr da. Ja, kurze Frage am Anfang. Wer von euch hat schon mal was verloren? Ihr habt alle was verloren, ist das richtig? Du auch. Was habt ihr denn gemacht, als ihr etwas sehr Wichtiges verloren habt? Ihr könnt es einfach laut mir sagen. Ich kann nicht zu euch kommen. Was hast du gesagt? Suchen, okay. Ja. Spannend, eine Statistik zu sehen, wenn man herausfinden könnte, wie viele Stunden man im Leben gesucht hat. Okay? Was haben die anderen noch verprobiert? Was habt ihr gemacht, als ihr etwas nicht gefunden habt? Niklas? Ah, du hast eine Strategie, wie man sucht. Der Erinnerung auf die Sprünge helfen, indem man an die Orte geht, wo man als letztes diese Sache noch gesehen hat. Sehr klug. Okay? Also ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, und zwar geht die um einen Jungen, der heißt Darren, und der hat einen Hund namens Peaches. Das ist Pfirsich auf Englisch. Auf jeden Fall, sie lebten in der Nähe vom Meer und die Familie, die wollte ans Meer gehen. Und was macht man, wenn man ans Meer geht? Man nimmt sich Picknick mit, man nimmt den Hund mit und der Hund hat sich auch schon riesig auf den Strand gefreut und der Junge und sein Bruder, die haben schon die ganze Zeit das Fenster unten gehabt und haben sich gefreut auf die Luft und auf das Meer. Und dann sind sie ans Meer gegangen und dann haben sie sich hingesetzt an einen schönen Ort. Geht ihr gerne ans Meer? Wer geht gerne ans Meer zum Baden? Okay. Und ich weiß nicht, was sie alles noch gemacht haben, aber das kam die Zeit, dass sie anfangen, Picknick vorzubereiten. Und dann plötzlich, der Darren hat immer den Peaches gerufen und dann kommt der Peaches und der ruft und dann war kein Hund da. Oh nein. Sie haben gesucht, sie haben überlegt, wo ist denn dieser Hund? Er hat gerufen, er ist zu den Kindern gegangen, die nebendran an Sandburg gebaut haben. Er ist dann zu diesen Leuten gegangen, die auf den Strand aufpassen. In Amerika ist es so, das gibt immer Leute am Strand, auf so hohen Türmen, die schauen, ob jemand weit weg ist. Weil wenn jemand weit weg ist, müssen die dann die Person holen gehen, weil es gibt gefährliche Strömungen am Strand. Auf jeden Fall, er ist zu diesen Leuten gegangen, die da herumsitzen und manche fahren auch mit den Autos da herum und die haben alle den Hund nicht gesehen. Und er hat sich auch überlegt, was mache ich jetzt, nachdem der Hund verloren gegangen ist? Was hättet ihr gemacht in dieser Situation? Okay, du hättest gebetet. Ja, sie haben alle zusammen gebetet. Lieber Gott, wo ist der Hund, wir brauchen den Peaches wieder. Und dann ging es dem Darren besser, weil er hat gewusst, jetzt ist es nicht mehr meine Sorge, jetzt kann Gott über den Hund aufpassen. Aber sie wollten trotzdem nicht essen, sie hatten keinen Hunger auf das Picknick. Sie haben den ganzen Tag gesucht, gesucht, bis es dunkel wurde und dann hat der Vater gesagt, Darren, wir müssen nach Hause gehen. Es ist dunkel, wir können den Hund eh nicht suchen. Wisst ihr, wie doof das sich anfühlen muss, wenn man vom Strand weggehen muss und man hat den Hund nicht gefunden? Und sie gehen zum Auto zurück und am Auto angekommen kommt dann so ein Wagen mit diesen Leuten, die da immer aufpassen. Und kurz bevor sie ins Auto reinsteigen, in dem Moment, wo sie losfahren, kommt dieser Wagen vorbei und fragt, hey, ihr habt einen Hund gesucht, komm mal und schaut, ob das euer Hund ist. Und das habe ich auch nicht gesagt, darin hat er einen Pudel. Wisst ihr, was ein Pudel ist? Der hat so ganz, ganz viele Locken, so ganz weich. Und dieser Hund hatte keine weichen Locken mehr, nämlich der war pitschnass. Die haben ihn irgendwo 8 Kilometer unten am Strand aufgesammelt und der Hund wäre verhungert, er hatte Salzwasser wahrscheinlich geschluckt gehabt, er wäre gestorben, hätten sie ihn nicht in dem Moment noch gefunden und dann auch der Familie zurückgebracht. Also, diese Geschichte ist ein Wunder und ich bin sicher, wenn ihr betet und ihr habt Sachen verloren, Gott kann es machen, dass es wieder zurückfindet und vor allem, wenn ihr selber verloren geht oder jemanden Liebes verliert und man sucht und sucht, dann ist immer das Beste, dass man zu Gott betet. Okay, vielen Dank für das Zuhören und ich wünsche euch ganz viel Freude noch. Das heutige Thema, was ich euch bringen möchte, ist, wie schon gesagt, aus der Bergpredigt und ich habe auch eine kleine Geschichte. Zum Anfang, im Sommer 2006 verwüstete ein Wachhund ein Teddybärmuseum im Westengland. Es gibt dort so Museen. Und dieser Hund, der hieß Barney, ein Dobermann-Pinscher, das ist eine recht heftige Version von Hund. Und der drehte durch und zerfetzte etwa 100 der ausgestellten Bären. Aber das Schlimmste an dieser ganzen Situation war, dass Barney Mabel, dieser Hund, den Teddybären von Elvis Presley zerstörte. Mabel gehörte einem englischen Aristokraten, Benjamin Sladel, der in der Nähe des Museums wohnte. Und dieser Besitzer von diesem Teddybären von Elvis Presley, der hatte Berichten zufolge bei einer Auktion in Memphis $75.000 für diesen Teddybären ausgegeben und diesen Teddybären dann für das Museum ausgeliehen. Und der Geschäftsführer des Museums, ihr müsst euch vorstellen, hatte ein nicht ganz so einfaches Gespräch zu führen. Ein peinliches Telefongespräch mit dem Besitzer. Der war überhaupt nicht glücklich. So, der Hund Barney hatte natürlich auch einen Besitzer, der in diesem Museum zu dieser Zeit mit dabei war. Und dieser Besitzer von dem Hund spekulierte, warum denn sein Hund so verrückt geworden sei und da diese Teddybären zerfetzt. Vielleicht wäre es eine Geruchsnote gewesen, die diesen Hund irritiert hat. Aber der Bericht geht dann weiter und sagt, es könnte aber auch reine Eifersucht gewesen sein, weil der Besitzer von dem Hund, in dem Moment, wo der Hund angefangen hat, die Teddybären zu zerreißen, hatte eben gerade diesen Mabel, diesen Teddybären von Elvis Presley, gestreichelt. Und offenbar hat das diesen Hund eifersüchtig gemacht. Genau, Wes verbrachte dann einige Augenblicke, Minuten, um diesen Barney in dem Museum zu jagen, ihn dann auf den Boden zu ringen und diesem Gemetzel ein Ende zu machen. Und es gibt dann Fotos, ich habe leider keins jetzt dabei, aber der Hund am Ende von diesem Gemetzel sitzt auf seinen Hinterbeinen und schaut so ein bisschen zerknirscht aus. Ab jetzt gibt es in dem Museum ein Hundeverbot. Was sind die Auslöser für einen Wutanfall? Was versetzt uns in Rage? Ist es vielleicht das Verlangen nach Rache, wenn uns etwas Böses getan wird? Ist es vielleicht auch manchmal etwas Eifersucht, wenn jemand Aufmerksamkeit bekommt und wir links liegen bleiben? Oder ist es, weil wir eine Situation antreffen und wir haben es gar nicht so erwartet und wir sind überfordert? Und die zweite Frage ist, wem schaden wir dann, wenn wir die Kontrolle verlieren? Und höchstwahrscheinlich ist es etwas Wertvolleres als ein Teddybär, wobei das mit diesen $75.000. Aber in der heutigen Predigt möchte ich den ersten von 6 Abschnitten mit euch anschauen, in denen Jesus jeweils ein Gebot aus dem Alten Testament zitiert und dann auslegt. Und diese 6 Abschnitte, die werden oft in der Theologie als Antithesen beschrieben, weil es hat immer das gleiche Muster. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde. Ich aber sage euch. So wird jedes von diesen Antithesen begonnen. Und alle diese Gebote, das ist das Faszinierende, haben mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Und am Ende von der Bergpredigt gibt es die goldene Regel, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und die goldene Regel, die hat auch nur das Zwischenmenschliche. Also offenbar, wenn Jesus das Gesetz auslegt, konzentriert er sich ausschließlich auf Gebote, die zwischenmenschliche Gebote sind. Und offenbar ist Gottes Gesetz in dieser Hinsicht am meisten missverstanden. Und unser Abschnitt, den wir jetzt gleich lesen werden, beginnt mit 2 Zitaten aus dem Alten Testament. Es geht über Töten und Jesus fährt dann fort, um die Ursache auf den Grund zu gehen, nämlich Zorn. Und zum Schluss von unserem Abschnitt illustriert Jesus, wie man das in der Praxis anwenden kann und wie zerbrochene Beziehungen geheilt werden können. Okay. Das Verbot. Wir beginnen jetzt mit der ersten Sache, wo Jesus das Alte Testament zitiert. Fußnote, in Matthäus werden 50 alttestamentliche Zitate zitiert. Also für Jesus hat das Alte Testament volle Gültigkeit. 50 Zitate in dem einen Evangelium. Und eines der Dieser Zitate finden wir in Matthäus 5, Vers 21. Er sagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Jesus zitiert das sechste Gebot. Ihr kennt die 10 Gebote. Und im Alten Testament wurde jemand, der vorsätzlich jemanden umgebracht hat, der wurde vors Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Heute möchten wir uns nicht anschauen, wie die Todesstrafe heute angemessen ist oder nicht. Und das möchte dieser Vers auch gar nicht sagen. Aber er bereitet jetzt das vor, was Jesus als nächstes sagt. Jesu radikale Anwendung von diesem Gebot aus dem Alten Testament. Ich aber sage euch, das ist jetzt die erste Antithese, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also für Jesus hat das Alte Testament Gültigkeit, aber hier macht er trotzdem einen Kontrast. Ich aber sage euch. Und wenn man das Griechische anschaut, dann ist das Ich ungewohnt an erste Stelle gesetzt. Also es ist etwas emphatisch. Und Jesus ist also jemand Besonderes. Ich aber sage euch. Jesus ist nicht nur jemand, der das Gesetz gehört hat und nun weitergibt. In Wirklichkeit hat er das Gesetz am Sinai gegeben. Und jetzt möchte er die falschen Meinungen, Interpretationen und Vorstellungen aus den Köpfen der Menschen vertreiben. Und in meiner Vorbereitung auf diese Predigt habe ich wie gewohnt meine Kommentare konsultiert. Und neben vielen anderen Kommentaren habe ich dann auch den Kommentar von Ellen White gelesen, den sie zur Bergpredigt geschrieben hat. Und das Interessante ist, indem sie diesen Bibelvers kommentiert, macht sie etwas, was ich bei keinem anderen Kommentar gesehen habe. Und sie bezieht die Geografie in der Gegend in die Interpretation mit ein. Ihr seht gleich, was ich meine. Sie, könnt ihr das lesen? Okay, also ich lese es euch noch vor, aber hört, wie die Geografie ein neues Bild gibt über den Zustand oder die Situation, wo Jesus dieses Gesetz auslegt. Jenseits des Sees, schreibt sie, wo sie sich versammelt hatten, also wir sind am See Genezareth, lag das Land Baschan, das ist heute bei den Golanhöhen. Eine einsame Gegend, deren wilde Schluchten und bewaldete Hügel seit langem ein beliebter Schlupfwinkel für Verbrecher aller Art waren. Die Berichte über Raub und Mord, die dort begangen wurden, waren den Menschen noch frisch im Gedächtnis und viele waren eifrig dabei, diese Übeltäter anzuprangern. Gleichzeitig waren sie selbst leidenschaftlich und streitsüchtig. Sie hegten den bittersten Hass auf ihre römischen Unterdrücker und fühlten sich frei, alle anderen Völker und sogar ihre eigenen Landsleute zu hassen und zu verachten. Alle, die nicht in allen Dingen ihrer Vorstellung entsprachen. Also das finde ich krass. Wann haben wir mit Leuten Probleme, die nicht genau unsere Meinungen vertreten? Mit all dem verstießen sie gegen das Gesetz, das besagt, du sollst nicht töten. Also das Detail mit Baschan und der einsamen Gegend mit den Verbrechern hat mich es doch Wunder genommen, ob das wirklich so ist und ob es da irgendwelche Spuren gibt. Und ich habe ziemlich alle Kommentare durchgelesen, die ich habe, und ich konnte keinen finden, der diesen Zusammenhang hergestellt hat. Bis ich schließlich in einem Lexikonartikel den Eintrag über dieses Ostland gelesen habe, auf der anderen Seite von See Genezareth, und dort gab es einen kleinen Hinweis auf das historische Werk jüdischer Altertümer von Flavius Josephus. Und wie der Zufall es will, ich hatte dieses Buch bei mir im Regal. Ich habe die Seite aufgeschlagen und es gibt da einen Abschnitt, wo geschrieben steht, dass Augustus Herodes diese Gegend geschenkt hat, aber Herodes musste mit diesen Kriminellen fertig werden. Und ich zitiere es euch hier. Ich finde es einfach faszinierend, wie das hier steht. Dem Treiben der Räuber ein Ende zu machen, war indes keine leichte Sache für Herodes, da dieselben nur von ihren Räubereien lebten und weder Städte noch Ackerland, sondern nur unterirdische Schlupfwinkel und Höhlen besaßen, in denen sie mit ihrem Vieh gemeinschaftlich lebten. Auch hatten sie sich reichlich mit Wasser- und Getreidevorräten versorgt. sodass sie aus ihren Verstecken heraus längere Zeit Widerstand zu leisten vermochten. Die Eingänge der Höhlen waren so eng, dass nur einer nach dem anderen hineingehen konnte. Der innere Raum dagegen war von ganz beträchtlicher Größe und so eingerichtet, dass er einer großen Anzahl Menschen Unterkunft gewährte. Oben aber ragten die Wohnungen nicht hervor, sondern waren hier fest dem Erdboden gleich. Die ganze Gegend war rau, felsig und schwer zugänglich, wenn man sich nicht eines Führers bediente. Denn die Pfade waren nicht gerade, sondern vielfach verschlungen. Konnten diese Menschen keine Schandtaten gegen ihre Nachbarn verüben, so pflegten sie sich selbst gegenseitig zu berauben und schreckten vor keinem Verbrechen zurück. Sobald nun Herodes diese Gegend von Augustus zum Geschenk erhalten hatte, zog er mit kundigen Führern dahin, legte den Übeltätern das Handwerk und verschaffte den Nachbarn Frieden und Sicherheit. Und Ellen White schreibt, dass das den Leuten noch frisch im Gedächtnis war. Der Herodes hatte gerade ein paar Jahre zuvor diese Gegend gezähmt. Und dieses Detail ist nicht allgemein bekannt, sondern ist Gelehrtenwissen. Und für mich ist klar, woher Ellen White diese Art Einsicht bekommen hat. Gott hat es wohl ihr gezeigt. Aber diese Verbindung mit dem Schlupfwinkel von Verbrechern und diesen abschätzigen, die anderen sind viel schlechter als ich, so wie die Zuhörer Jesus damals mit diesen Verbrechern sich verglichen haben, denke ich, so stehen auch wir heute in der Gefahr, uns innerlich über die anderen zu erheben, und schließlich sind wir verantwortungsvolle Bürger und haben schwere Delikte, so richtig krasse Kriminaltaten, das haben wir doch noch nicht getan. Aber Jesus macht uns kleinlaut. Wie oft haben wir uns über unsere Mitmenschen geärgert und sind wütend geworden? Und ich denke, das kann uns genauso zum Nachdenken bringen wie die Zuhörer von Jesus damals. Das Prinzip, den Nächsten immer zu lieben, ohne aufhören, das finden wir auch im Alten Testament schon. Und ich möchte kurz dieses Zitat hier zeigen, weil es den Kern der Botschaft eigentlich trifft, den Jesus hier uns vermitteln möchte. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst, wenn er etwas gegen dich gemacht hat. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder von deinem Volk. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich habe dann im Neuen Testament gesucht, ob es andere Texte gibt, wo dieses Prinzip deutlich wird. Und auch da gibt es Texte. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Oder noch ein weiterer Text, ein Kapitel weiter von Johannes, 1. Johannesbrief. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Nachdem Jesus uns gesagt hat, dass der Ärger eigentlich das Problem ist, dass wir im Herzen anfangen, uns über die anderen herzumachen. Als Nächstes spricht nun Jesus das an, was oft passiert, wenn wir uns an jemanden ärgern und eine Person hassen. Wir greifen als Erstes zur verbalen Gewalt. Und Menschen sind erfinderisch in Schimpfworten und Kraftausdrücken. Und wir kommen jetzt zum nächsten Vers in Matthäus 5, in unserem Abschnitt. Und dort steht, und wir haben das eigentlich schon gelesen, aber ich möchte es nochmal lesen. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rat schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ich möchte jetzt auf die Schimpfworte schauen. Hier kommen zwei verschiedene Schimpfworte vor. Das erste heißt, also ich weiß nicht, wie es bei euren Bibeln ist, ich habe es konsequent einfach die Luther an dem Bildschirm. Dort steht das erste Wort Nichtsnutz. Und das erste Wort Racker, mit Nichtsnutz übersetzt, heißt eigentlich leerer Mensch, Dummkopf. Dieses rabbinische in der rabbinischen Literatur kommt dieses Schimpfwort sehr oft vor. Es bedeutet eben Dummkopf. Ich meine, wie oft hören wir das auch um uns herum in der Gesellschaft? Aber das zweite Wort, du Narr, ist ein bisschen ein anderes Wort. Es bedeutet Gottloser oder Frevler. Und es gibt hier so einen Kommentar, der geht durch die jüdischen Schriften durch und fand interessant, wie er diese zwei Schimpfwörter miteinander vergleicht. Das erste, also während Racker, das ist das erste Wort, also der Vorwurf eines intellektuellen Defekts ist, also quasi, du hast nichts im Kopf, bringt Mora, das ist das zweite Wort, den eines sittlichen Defekts zum Ausdruck. Also du bist nicht einfach nur dumm, sondern du bist sogar moralisch böse, du bist gottlos, du bist ein Frevler. Also kurz gesagt, Raka bedeutet dumm, Mora bedeutet, du bist gottlos. Ja, ich muss jetzt nicht durch die Schweizer Schimpfworte gehen, aber ich denke, unsere Schimpfworte passen in diese zwei Kategorien. Jesus schockiert die Zuhörer mit den entsprechenden Konsequenzen. Also diese Worte, die Leute aussprechen, die haben Konsequenzen. Und zunächst, wenn man die Konsequenzen von Jesus anschaut, dann ist es nicht überraschend. Es ist für keinen seiner Zuhörer überraschend, dass ein Mörder einen Prozess bekommt. Das ist also im Alten Testament gang und gäbe. Aber die zweite Konsequenz auf das erste Schimpfwort, die zweite Konsequenz auf allein, dass man ärgerlich ist, schaut, wenn man da zurückgeht, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Das ist so quasi die zweite Konsequenz. Also ich bleibe einfach beim Bibeltext, dass ihr es vor Augen habt. Das ist eigentlich eine kleine Überraschung. Wie kann man vor Gericht angeklagt werden, wenn man im Herzen Groll gehegt hat? Ist das nicht lächerlich? Und ich denke, vielleicht haben die Leute, die Jesus zugehört haben, sich das so bildlich vorgestellt, wie jemand da als Angeklagter vor dem Gericht steht und jemand klagt ihn an, dass er meint, der sei irgendwie zornig gewesen. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Und wer rechnet schon damit, angeklagt zu werden, wenn er jemanden Dummkopf nennt? Wurdet ihr schon vors Gericht geladen, wenn ihr jemanden blöd genannt habt? Also bis dahin keine Überraschung, dass der Mörder ins Gericht kommt, aber ein bisschen ein Unverständnis gegenüber dem Gericht, wenn man zornig wird. Aber dann überrascht Jesus. Das höllische Feuer lässt nichts zu lachen übrig. Plötzlich werden die Zuhörer aus den Socken geworfen. Wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und das soll uns auch überraschen und vor den Kopf stoßen. Und wir sehen hier, wie schwer Beleidigungen und Verletzungen bei Gott wiegen, die wir leider auch immer wieder mal ausgeteilt haben. Also ich möchte euch nichts unterstellen, aber wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich schon manchmal Schimpfworte gebraucht. Und wenn man das anschaut, diese beiden Schimpfworte, dann sind es eigentlich Verdammungsurteile. Wobei das Letztere natürlich ziemlich krass ist. Und wir verurteilen jemanden und sagen, er ist so und so. Das ist eine Verdammung, die wir anstellen, mit jedem Schimpfwort, welches uns in den Mund kommt. Und wie wenig es uns Menschen eigentlich ziemt, jemanden zu urteilen, jemanden abzuurteilen, zeigt folgender Text. Und der hat es in sich. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Also in der Elberfelder steht noch so etwas, ich habe es einigermaßen in Erinnerung, ein lästerliches Urteil steht in der Elberfelder. Also Jesus, der Erzengel Michael, wagte nicht, dem Teufel ein Schimpfwort zu sagen, sondern er sagte nur, der Herr strafe dich, quasi er gibt seine Kompetenz ab. Wie wenig sind wir dazu bestimmt, andere Menschen abzuurteilen? Wir sind nicht Gott. Jemanden zu lästern und abzuurteilen, steht uns also so was von überhaupt nicht zu, wenn nicht mal Jesus das über den Teufel macht. Wir werden Fehler und Schwächen in den Menschen um uns herum sehen, aber Gott beansprucht jede Seele als sein Eigentum. Er hat jeden Menschen geschaffen und sie gehört ihm doppelt, weil er sie durch Jesus wiedergekauft hat. Alle Menschen, wir sind durch Gott, wir sind in sein Ebenbild erschaffen worden. Und selbst die unwürdigsten Menschen, so schreibt es Ellen White, müssen mit Respekt und Zärtlichkeit behandelt werden. Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen, wenn wir auch nur ein Wort der Verachtung gegenüber einer Seele äußern, für die Christus sein Leben hingegeben hat. Also auf Englisch würde man sagen, the stakes are high, also es geht um viel. Und deswegen stellt sich vielleicht die Frage, was machen wir oder was können wir tun, wenn die Ungeduld mal wieder uns überkommt und wir mit Personen und Situationen konfrontiert werden, die den letzten Geduldsfaden in uns zu zerreißen beginnen lassen. Und ich habe als Vorbereitung einige Tipps gelesen, was könnte man machen, um mit Zorn im Alltag fertig zu werden. Und es gab da so Vorschläge, dass man das ABC aufsagt oder dass man still auf 10 zählen soll. Allerdings gefiel mir die Idee von Ellen White gut. Sie schreibt in einem Buch: Unter einem Sturm von scharfen, kritischen Worten haltet den Geist auf das Wort Gottes gerichtet, lass Geist und Herz mit Gottes Verheißungen gefüllt sein, wenn du schlecht behandelt oder zu Unrecht beschuldigt wirst. Dann wiederhole für dich selbst die kostbaren Verheißungen, anstatt eine wütende Antwort zu geben. Und anschließend nennt sie 4 Bibelstellen, die wir auswendig aufsagen sollen, wenn der Zorn anfängt. Und ich habe mir diese Bibelverse angeschaut und ich muss sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich habe es erst vor kurzem gesehen, aber ich vermute, dass die unseren Zorn zumindest beeinflussen können. Also diese 4 Bibeltexte erwähnt sie extra und sagt, die sollen wir uns merken, um proaktiv gegen Zorn anzugehen. Der erste Bibeltext ist in Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es macht Sinn jetzt. Wie gut ist es, wenn wir dann an diesen Text denken, wenn wir dann in der Situation stecken? Oder dieser Text, auch ein guter Text. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufhören wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Vor allem finde ich das gut, wenn man ungerechtmäßig behandelt wird. Oder dieser Text. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Auch ein guttunender Text, wenn man das Gefühl hat, das Recht wird niedergetreten. Oder der letzte Text, den sie anführt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten, aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Vielleicht helfen uns diese Bibeltexte und ich vermute, dass es einen Unterschied machen wird. Vielleicht hilft es aber auch, den Zorn auf das richtige Ziel zu richten. Es gab aus dem 17. Jahrhundert einen Theologen, der sagte, wer zornig werden und dabei nicht sündigen will, muss allein auf die Sünde zornig sein. Also es reimt sich sogar. Wer zornig werden und dabei nicht sündigen will, muss allein auf die Sünde zornig sein. Also wenn wir sehen, wie Unrecht begangen wird, wie Gottes Ehre in den Staub getreten wird und so viel Ungerechtigkeit passiert, dann dürfen wir zornig werden. Und dann ist es in die richtige Kanäle geleitet. Das ist dann eine gerechtfertigte Empörung. Okay, wir haben uns jetzt das Verbot angeschaut. Das Verbot, du sollst nicht töten, geht eigentlich viel tiefer. Es geht dazu, dass man nicht zornig werden soll. Aber jetzt kommen wir zum Gebot, was es bewirken kann. Nachdem uns Jesus gelehrt hat, was man alles nicht tun soll, fängt er mit einem proaktiven, praktischen Teil an. Und hier gibt es einen Wechsel von der zweiten Person Plural zu der zweiten Person Singular. Also zuerst, ihr sollt nicht euch ärgern, quasi, wenn man zurückgeht. Ah, das ist zu weit. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Also Jesus spricht zuerst in der Person Plural an, aber jetzt in den nächsten Versen spricht Jesus in der Singular-Person. Und das deutet darauf hin, dass es hier um ganz individuelle Illustrationen handelt. Es kann sein, dass bei euch im Leben ganz andere Situationen dran sind. Und Jesus möchte hier uns zeigen, wie weit das proaktive Handeln geht. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und der zweite Teil von seinem praktischen Anwendung, vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Also der Abschnitt über das sechste Gebot, du sollst nicht töten, beginnt eben mit einem negativen, verneinenden Gebot: Du sollst nicht töten. Aber Jesus endet mit: Du sollst dich schnell versöhnen. Und das ist ein schönes Prinzip. Die Liebe von Gott ist nicht einfach ein bloßes Verbot. Sie ist ein positives und aktives Prinzip, eine lebendige Quelle, die zum Segen für unsere Mitmenschen werden kann. Also wir sollen nicht einfach nur unseren Zorn unterdrücken, sondern Schritte unternehmen, um sich mit den anderen zu versöhnen, die wütend auf uns sind. Und dieses Prinzip zieht sich eigentlich durch die nächsten 5 Antithesen auch durch, weil Jesus offenbart den wahren Charakter von Gottes Gesetz. Es geht nicht so sehr um das negative Ziel, bestimmte Sünden zu vermeiden, sondern es geht um das viel anspruchsvollere, positive Ziel, zu entdecken und zu befolgen, was wirklich der Wille Gottes für sein Volk ist. Und das positive Ziel in diesem Abschnitt ist die Versöhnung. Ein Artikel in der New York Times berichtet im Jahr 2001, also es ist schon etwas älter. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen, es ist auch Englisch und so klein, aber ich werde es euch vorlesen. Ein Artikel in der New York Times berichtet im Jahr 2001 von einer chinesischen Firma, die gegen Bezahlung sich für ihre Kunden bei den gewünschten Personen entschuldigt. Also wenn ich mich bei jemandem entschuldigen möchte und ich traue mich nicht, zu dieser Person hinzugehen, weil ich vielleicht befürchte, dass die Person meine Entschuldigung nicht annimmt, dann kann ich eine Firma damit beauftragen. Und da gibt es eine ganze Liste, wie teuer welche Entschuldigung sein wird. Und in dem Artikel geht es weiter: Als Gesellschaft fehlt es in China am Geist der Entschuldigung, sagt Zhu Xiaozheng, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Soziologieprofessor an der People's University in China. Und aus dieser Schwierigkeit heraus ist das Xinjiang Apology and Gift Center entstanden, ein Unternehmen, das Entschuldigungen überbringt und versucht, Versöhnung zu fördern. Das Motto des Unternehmens lautet: Wir entschuldigen uns für Sie. Und eine Entschuldigung in China erfordert ein förmliches Prozedere. Das kennen wir wahrscheinlich in unserer Kultur gar nicht. Und es ist für alle Beteiligten ein sehr anspruchsvoller und auch stressiger Prozess. Es ist eine Kultur, wo man das Gesicht nicht verlieren darf. Und interessant ist, im Artikel wird auch behandelt, warum es diesen Unterschied zwischen den Westen gibt und jetzt in besonderen jetzt die Situation in China. Und ich zitiere jetzt aus diesem Artikel: Einige chinesische Wissenschaftler vermuten, dass die westliche Vorliebe für Entschuldigungen aus der jüdisch-christlichen Tradition stammt, in der ein einfaches Geständnis sofortige Vergebung bringt. Im Gegensatz dazu ist eine Entschuldigung in China ein viel förmlicheres und traumatisches Ereignis. Also, unsere Kultur soll laut diesen chinesischen Wissenschaftlern durch die jüdisch-christliche Tradition geprägt sein. Und deswegen soll es uns leichter fallen, um Entschuldigung zu bitten. Aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ich euch das vorgelesen habe. Es ist nicht einfach das Geständnis, welches sofort Absolution erteilt oder Vergebung bringt. Also, wir können nur deshalb Vergebung geben und auch Vergebung bitten, weil Jesus für uns gestorben ist. Vergebung hat immer einen Preis. Ich kann es nicht wieder gut machen. Vergebung hat einen Preis. Jesus bezahlte diesen Preis mit seinem Leben. Und eine Kultur und Gesellschaft, die nicht tief verankert im Bewusstsein als Grundlage der Vergebung Jesu Erlösungstat hat, so eine Gesellschaftsstruktur wird unweigerlich Probleme haben mit Versöhnung. Und hier geht es nicht darum, diese Kultur ist besser oder diese Kultur ist schlechter, sondern es geht darum, dass wir als Christen umso mehr damit beauftragt sind, Versöhnung und Vergebung zu leben und dafür ein Zeugnis für Jesus zu sein. Und Jesus zeigt, wie weit diese Haltung geht, und er zeigt als erste praktische Anwendung eine Situation, in der ein Israelit ein Opfer opfern möchte. Aber als er das Opfer opfern möchte, fällt ihm ein, dass eine Sache zwischen ihm und seinem Bruder noch besteht. Er muss das Opfer lassen und erst diese eine Sache in Ordnung bringen. Aber wir müssen uns vielleicht ein bisschen in die Situation hineindenken. Der einzige Altar in Israel, wo war der? Der war im Tempel in Jerusalem. Und dieser Ausspruch,
von Jesus in Galiläa, den Jesus in Galiläa gesagt hat, stellt sich als einen Anbeter vor, der mit seiner Opfergabe, wahrscheinlich ein Opfertier aus Galiläa, zu Fuß um die 130 Kilometer schlimmstenfalls nach Jerusalem gereist ist und das Tier dann im Tempel zurücklässt, weil ihm was einfällt, und dann eine einwöchige oder sogar mehrere Wochen lang zurückreist, das in Galiläa wieder in Ordnung bringt und dann wieder nach Jerusalem reist, um seine Opfergabe dann endlich zu bringen. Wer weiß, ob dann das Schaf noch dort gewesen ist. Und so etwas wäre einem Israeliten in diesem auch ein bisschen überzeichneten Fall wahrscheinlich nur einmal passiert. Das nächste Mal, bevor er seinen Weg nach Jerusalem gegangen wäre, hätte er sich wahrscheinlich dann gründlich überlegt, ob da nicht etwas noch ist zwischen ihm und seinem Bruder. Und Jesus überzeichnet hier, denke ich, auch wie dann später er mit dem Hände abschneiden, wenn man dadurch verführt wird, überzeichnet natürlich. Aber das Prinzip ist deutlich. Und das Prinzip finden wir auch schon im Alten Testament. Ah, das hätte ich doch euch zeigen können. Naja, ihr habt es zugehört. Das Prinzip findet sich auch im Alten Testament. Hosea 6, Vers 6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Das ist so das erste Prinzip, also die erste Anwendung. Aber die zweite Anwendung hat ernstere Töne. Der Jünger von Jesus im zweiten Beispiel, ich gehe mal da zurück, dass ihr das seht, in diesem Beispiel, ist unterwegs zu einem Gerichtstermin. Und vermutlich geht es hier um eine Geldschuld, die der Jünger nicht zurückzahlen kann. Jesus sagt, er soll die Angelegenheit außergerichtlich regeln. Denn vor dem Gericht würde er dann aller Wahrscheinlichkeit nach als schuldig befunden werden, wenn er das Geld nicht zurückzahlen kann. Und das würde schlussendlich zur Gefängnisstrafe führen. Und Jesus möchte, dass seine Jünger das nicht durchmachen müssen. Und wie auch immer der Jünger jetzt außergerichtlich diesen Konflikt beizulegen vermag, weil woher soll er denn das Geld plötzlich auftreiben, wenn er ja das nicht zurückzahlen kann, das wird hier gar nicht angeschaut. Also wie er das lösen kann, unserer Kreativität überlassen. Aber das Prinzip ist umso klarer. Versöhne dich, solange du noch Zeit hast. Das ist das, was uns aus diesem Abschnitt entgegenschreit. Es geht hier um mehr. Der Weg hin zum Gericht ist unser Lebensweg. Und der Zusatz am Ende, ich habe das gar nicht auf der Folie drauf, im Vers 26 steht, wahrlich, du wirst dort nicht herauskommen, bis du nicht den letzten Pfennig bezahlt hast. Dieser Zusatz im Vers 26, den ich jetzt leider nicht auf der Folie habe, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, du kommst dort nicht mehr heraus, zeigt, dass es um mehr geht, also einfach um eine Gefängnisstrafe. Es ist ein Hinweis auf das göttliche Gericht über diejenigen, die ihre irdischen Beziehungen nicht den Werten des Himmelreichs entsprechend gestalten. Und jetzt könnte man könnte sogar eventuell, wenn man so möchte, den Bruder oder die Schwester als Hindernis zum Reich Gottes sehen. Sie haben begründeterweise etwas gegen uns. Alle möglichen Dinge, die unsere Mitmenschen uns vorhalten könnten, durch die wir an ihnen schuldig geworden sind und die uns am Endgericht zum Verhängnis werden können. Aber das wäre eine sehr einseitige Sichtweise. Der Bruder oder die Schwester sind schließlich noch mit uns unterwegs. Wir laufen nebeneinander. Sie spazieren neben uns. Und Bonhoeffer sagt es meiner Meinung nach sehr treffend. Nachdem er auch diesen Abschnitt lang kommentiert, sagt er, begreifen wir es, dass hier den Jüngern Jesu der Bruder nicht zum Gesetz, sondern zur Gnade gemacht ist. Es ist Gnade, dem Bruder willfahren zu dürfen, also ihm um Entschuldigung bitten in unserem Fall, ihm sein Recht werden zu lassen. Es ist Gnade, dass wir uns dem Bruder versöhnen können. Der Bruder ist unsere Gnade vor dem Gericht. Und was ändert das in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, wenn wir uns gegenseitig als Gnade von Gott ansehen? Wir werden Gott dankbar sein für unsere Mitmenschen, auch wenn er uns ärgert. Wir werden dann sicher weniger zornig sein, denn wir wissen, dass es Gnade ist, dass ich heute mit meiner Familie den Tag noch erleben kann. Dass ich die Brüder und Schwestern in der Gemeinde begrüßen darf und um Vergebung bitten kann, wenn da etwas zwischen uns ist. Und so kann wahre Gemeinschaft entstehen. Und natürlich die Basis von allem ist Jesu Erlösungstat. Ich möchte mit diesem Vers enden, der uns die Basis nochmal nennt. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft, also wahre Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Amen. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für deine Liebe zu uns, dass du uns mit dich versöhnt hast durch Jesus. Danke, dass du uns nicht nur mehr geschaffen hast, wie wir heute miteinander angeschaut haben, sondern dass du uns auch nochmal neu erlöst hast und neu schaffen wirst. Wir danken dir, dass du so viel in uns hineingelegt hast und auch so viel dich um uns bemühst. Und ich bitte dich einfach, dass wir jeden Tag auf das antworten, auf deine Liebe und auf deinen Ruf. Und ich bitte dich auch, dass du uns deinen Geist gibst und uns hilfst, auch unseren Zorn und unseren Ärger in Bahnen zu leiten, wo wir Kanäle von der Liebe sein und den Leuten deine Liebe weitergeben und dass Beziehungen können heilen und entstehen. Wir danken dir dafür, dass du uns mit dem Frieden aussendest. Amen.